Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, der uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Kaum ein Kind in Westfalen, liebe Gemeinde, kam früher in seiner Schulzeit daran vorbei, an einer Klassenfahrt zum Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. Sogar vom südlichsten Zipfel Westfalens, aus dem Siegerland, machten wir uns damals noch klassenweise in Bussen auf zu diesem kolossalen Standbild bei Detmold. Ich war vielleicht 11 oder 12 Jahre alt, als ich zum ersten Mal beeindruckt davor stand. Die höchste Statue Deutschlands erinnert an Arminius, den siegreichen Cheruskerfürsten. Doch eigentlich, das wissen die meisten gar nicht, die ihn da betrachten, doch eigentlich sollte dieser eiserne Recke an etwas ganz anderes erinnern. Hasst die Franzosen. Das ist seine stumme Botschaft. Nicht von ungefähr ist Hermanns Schwert gen Westen gerichtet. Mit seinen 7 Metern Länge und seinen 550 Kilogramm Gewicht droht es dem Erbfeind Frankreich. Das Denkmal trägt eine Inschrift mit der Klage, das deutsche Volk sei einst verwelscht und deshalb machtlos gewesen. Könnte dieser riesige Koloss im Teutoburger Wald singen, dann wäre es vielleicht dieser Reim von Ernst Moritz Arndt, der sein Lied wäre. Das ist des deutschen Vaterland, wo Zorn vertilgt den welschen Tand, wo jeder Franzmann heißet Feind, wo jeder Deutsche heißet Freund. Das soll es sein, das soll es sein, das ganze Deutschland soll es sein. Über Generationen hinweg war das so der Sound. Über Generationen hinweg verband Deutschland und Frankreich ein leidenschaftlich intensiv gepflegter Hass, der sich in etlichen Kriegen austobte, eine sogenannte Erbfeindschaft. Der drohende Koloss im Teutoburger Wald führt vor Augen, wie groß diese Erbfeindschaft war und wie tief dieser Hass saß. Wer heute vor dem Hermannsdenkmal steht, mag umgekehrt ermessen, welch ein großes Wunder, ja welch ein Weltwunder die deutsch-französische Freundschaft ist. Und solche geerbten und immer weiter vererbten Feindschaften gibt es ja nicht nur zwischen Nationen und Völkern. Es gibt sie überall, wo Menschen miteinander leben. Es gibt sie auch in Familien. Es gibt sie auch in der Kirche. Und immer wieder ist es ein kleines Wunder, wenn dann plötzlich das erlösende Wort der Versöhnung fällt und das eiserne Schweigen ein Ende hat. Oder wenn die warmherzige Geste der Vergebung gelingt und die verbitterte Erstarrung sich löst. Die großen Wunder auf der offenen Bühne der Weltgeschichte, die fallen nicht vom Himmel. Kleine Wunder im menschlichen Miteinander, die bahnen ihnen den Weg. Und eines dieser kleinen Wunder ist jene unerwartete Begegnung, die sich nun vor fast genau auf den Tag 100 Jahren zugetragen hat, am 30. März 1923 in Datteln im nördlichen Ruhrgebiet. Gerade jetzt, 100 Jahre später, da Frieden so quälend aussichtslos erscheint und jeder Weg dahin verbaut, wenn wir unseren Blick in die Ukraine richten. Gerade jetzt, da neue Feindschaften sich gefährlich verfestigen, da fällt uns so eine Geschichte auf wundersame Weise zu, wie diese wahre Geschichte aus Datteln. Wir brauchen solche Geschichten von kleinen Wundern, Geschichten, die davon erzählen, wie eine unüberwindbare Verfeindung auf wundersame Weise doch überwunden wird. 1923, ich erinnere kurz, ist die Zeit des Ruhrkampfs. Gewalt, Erschießungen, Anschläge, prägen auch den Alltag in der kleinen Stadt Datteln, wo der französische Besatzungsoffizier Etienne Bach für Ordnung sorgen soll. Und der Antipode, also der Gegenspieler dieses französischen Offiziers, ist der Dattelner Beigeordnete Karl Wille. Er ist stellvertretender Amtmann, gewissermaßen der Bürgermeister. Und er ist ein glühender Patriot. Der 30. März 1923 ist ein Karfreitag. Und an diesem Karfreitag zieht es den französischen Offizier Etienne Bach in den Gottesdienst. In Uniform nimmt er Platz in einer Ecke des Dattelner Lutherhauses und nach der Predigt wird das Abendmahl gefeiert. Etienne Bach geht nach vorn zum Altar und plötzlich, das sehen alle, geht auch der Bürgermeister Karl Wille aus seiner Bank. Die beiden Erzfeinde knien miteinander am Tisch des Herrn. Man ahnt die Gemeinde, denen wird der Atem gestockt haben, die werden damals kaum ihren Augen getraut haben, die da saßen in den Bänken, so wie sie jetzt. Ich stelle mir die Situation vor und ich beginne zu verstehen, was gemeint sein könnte, wenn der Prophet Jesaja sein wunderbares Friedensbild ausbreitet. Der Wolf ist beim Lamm zu Gast und der Leopard lagert sich neben dem Böckchen. Das geschieht in diesem Moment. Wer von diesen beiden verfeindeten Männern nun der Wolf und wer das Lamm ist, wer der Leopard und wer das Böckchen, das sei dahingestellt, das lässt sich nicht zuordnen. Vermutlich hatten die Männer jeweils den anderen als Wolf bezeichnet und sich selbst als das Lamm gesehen. Der Prophet Jesaja malt in seinem Bild aus, wie vermeintlich schon in der Natur angelegte Feindschaften, also zwischen Wolf und Lamm, zwischen Leopard und Böckchen, wie die überwunden werden und dass das Friede ist. Die Feindschaft zwischen Frankreich und Deutschland, die galt als so eine natürliche Feindschaft, kann man nichts dran ändern, das ist quasi Gott gegeben. Eine Generation hatte diese Feindschaft an die nächste vererbt, über Jahrhunderte hinweg. Der Hass aufeinander gehörte gewissermaßen zur DNA der beiden Völker und ihrer einzelnen Bürger. Ihre Verfeindung war, weil man sie immer weiter pflegte und immer weiter beschwor, so etwas wie ein Naturgesetz geworden. Man konnte sie genauso wenig abschaffen wie die Schwerkraft. Die Feindschaft trieb Franzosen und Deutsche in grausame Kriege. Wir wissen das, daraus entstanden immer wieder neue Kriege. Immer ging es weiter so, ein sich selbst antreibendes Rad niemals endender Gewalt. Und das gibt es an vielen Stellen auf dieser Welt. Solche weiter vererbten und immer weiter gepflegten Feindschaften. Das ein französischer Besatzungsoffizier einem deutschen Bürgermeister die Hand reicht. Das ist, als wohnten Wolf und Lamm zusammen, also schier unmöglich. Eine Utopie, Utopos, heißt übersetzt Nicht-Ort. Für dieses Miteinander gibt es, so haben damals alle gedacht, für so ein Miteinander gibt's keinen Platz, keinen Ort in Raum und Zeit. Und dann geschieht das Wunder beim Abendmahl an jenem 30. März vor 100 Jahren. Da eröffnet sich ein Raum, da eröffnet sich eine Zeit für das völlig Utopische, für das, was keinen Ort hat in diesem Moment. Heute spricht man ja sehr gern und sehr viel vom Momentum. Das ist so ein Modewort geworden, wird sehr gern gebraucht. Inflationär auch, ob es um finanzielle Investitionen geht oder um kriegerische Aktionen, das Momentum. Jetzt ist das Momentum. Das wird gern bemüht. Im Internet gibt es eine sogenannte Karrierebibel. Allen Ernstes, wer die Möglichkeit hat, sollte das mal anklicken. Karrierebibel heißt das und Da kann man lesen, ich zitiere, wenn das Momentum auf Ihrer Seite ist, dann wird alles, was Sie anfassen, zu Gold. So steht's da. Und dann sind da allerlei Tipps aufgeführt, wie man so ein Momentum herbeiführen kann. Die wirkliche Bibel, unsere Heilige Schrift, die sagt etwas ganz anderes. Du kannst gar nichts tun für solch ein Momentum. Du kannst gar nichts machen, um solch ein Wunder zu bewerkstelligen. In der Sprache der Bibel heißt ein Moment wie der damals bei dem Abendmahl in Datteln Kairos, ein Augenblick, in dem der Himmel offen ist, ein Jetzt, in dem geschieht, was niemand für möglich gehalten hat, ein Moment voll göttlicher, schöpferischer Kraft. Kein Mensch kann einen solchen Kairos machen, aber man kann sich für ihn öffnen und man kann sich vor ihm auch verschließen. Die beiden verfeindeten Männer da am Abendmahlstisch haben sich nicht verschlossen. Sie haben sich ergreifen lassen und das scheinbar Unmögliche wird Wirklichkeit. Das Utopische findet einen Ort und eine Zeit. Sie trinken aus einem Kelch und sie reichen einander die Hand. Wir müssen uns hüten, diese Geschichte zu einer rührseligen Begebenheit zu verkitschen. Die beiden reichen einander die Hand, ja, das war's dann aber auch. Sie klopfen sich nicht auf die Schultern, sie werden keine Freunde. Aber um Frieden zu schließen, liebe Gemeinde, müssen Menschen nicht zwingend zu Freunden werden. Das muss nicht sein, um Frieden zu schließen. Ich kann den anderen weiter befremdlich, ich kann den anderen auch weiter unsympathisch finden. Möglicherweise gehe ich ihm umgekehrt ja auch nach wie vor auf die Nerven. Und doch kann Friede zwischen uns sein. Menschen, die Frieden schließen, können durchaus gegensätzliche Interessen behalten und unterschiedliche Ansichten vertreten. Das Entscheidende in der Begegnung ist, die beiden hören auf, Feinde zu sein. Was ist da geschehen an jenem Karfreitag 1923? Was ging in den beiden Menschen am Altar vor? Das wird ein Geheimnis bleiben, immer. Fest steht, der französische Offizier und der deutsche Bürgermeister knien, in diesem Jahr 1923, da kniete man noch beim Empfang des Abendmahls, sie knien gemeinsam vor etwas Höherem. Sie knien auch, weil sie beide empfinden wohl, dass sie sündige Menschen sind, der Umkehr bedürftig auf Gottes Vergebung angewiesen, wie wir alle hier in dieser Kirche. Ich kann mir vorstellen, dass sie in diesem Knien ihre grundsätzliche Gleichheit vor Gott erfahren haben, hautnah nebeneinander, ganz sinnenfällig und handgreiflich, während sie einander buchstäblich auf der viel zitierten Augenhöhe begegnen. Christi Leib für dich gegeben, wird Etienne Bach zugesagt vor Karl Willes Augen und Ohren. Christi Blut für dich vergossen, wird Karl Wille zugesagt vor Etienne Bachs Augen und Ohren, und beide trinken aus einem Kelch. Wer könnte noch den Leib dessen töten wollen und darauf aus sein, das Blut dessen zu vergießen, der gerade neben ihm Brot und Wein mit derselben Verheißung empfangen hat? In diesem Kairos wirkt etwas, das größer ist als alles, was Feinde voneinander denken und gegeneinander planen. Es ist die Kraft der Worte und der Gesten des Abendmahls, die Kraft der Gegenwart Jesu Christi, das Heilige der Gegenwart Gottes. Diese Macht ist unbezwingbar, ohne dass sie zwingt. Sie bewirkt, dass die beiden Männer sich nicht entziehen, sondern sich anziehen lassen, miteinander zu knien vor dieser Macht, die stärker ist als die Verletzungen, die sie einander ankreiden, und als die Gewalttaten, stärker auch als ihr jeweiliger Patriotismus und ihr Hass. Sie müssen nicht selbst eine Form schaffen, und das ist es wohl, in der sie zusammenkommen können. Sie mussten sich nicht lange verabreden. Die Form ist da, sie stehen auf und gehen nach vorn an den Tisch. Dieses ist ihnen gegeben. Sie müssen auch nicht selbst das Friedenswort finden. Es wird ihnen gesagt. Das Abendmahl ist ein Friedensraum. Ein Friedensraum, der bereits gebaut ist. Und in diesen Raum können sie eintreten. Gottlob haben sie das gemacht. Rückblickend hat Etienne Bach von diesem kleinen Wunder gesagt, das hat er in einem Tagebuch festgehalten, ich zitiere: Ich habe verstanden, dass die Macht Christi von einem Menschen alles verlangen kann. Von jenem Tage an herrschte Frieden zwischen uns beiden. Und das hat die ganze Stadt spüren können. Zitat Ende. So leuchtet mitten an jenem Karfreitag 1923 an diesem Ort in Datteln Ostern auf. Wunder wie diese unerwartete Begegnung gibt es bis heute, liebe Gemeinde. Daran glaube ich fest. Ein solcher Kairos zwischen einzelnen Menschen, ein kleiner Moment nur, vermag viel. Am Ende sind es ja immer einzelne Menschen, von denen Entscheidendes ausgeht. Im Kleinen wie im Großen. Menschen, die einander gegenüber sitzen, Auge in Auge. Menschen, die miteinander leben und arbeiten. Zwischen zwei Menschen kann sich Bahn brechen, was weit über eine einzelne Begegnung hinausgeht und was dann auch in ungerechte Strukturen und in unheilige Ordnungen wirkt. Ja, die gibt es ja auch. Zwischen zwei Menschen kann eine Menschlichkeit entstehen, die Kreise zieht. Es kommt wirklich auf jeden und jede Einzelne von uns an, liebe Gemeinde. Gottes Geist weht, wo er will. Der heutige Sonntag trägt seinen Namen nach dem Wort aus dem 43. Psalm: Schaffe mir Recht, Gott. Deshalb will ich noch an eine andere Begegnung erinnern. Als Konrad Adenauer im Jahr 1955 mit einer Delegation nach Moskau reiste, um die deutschen Kriegsgefangenen frei zu bekommen, da saßen lauter gewiefte Taktiker und Politstrategen einander gegenüber. Irgendwann waren die Verhandlungen komplett festgefahren, keine Chance. Adenauer fing an, Chruschtschow die Verbrechen der Roten Armee in Deutschland vorzuhalten. Da fiel Carlo Schmidt seinem Kanzler ins Wort und sagte: Ich möchte vorausschicken, dass im Namen des deutschen Volkes am russischen Volk Verbrechen begangen worden sind, wie vielleicht noch nie in der Weltgeschichte. Ich rufe darum nicht die Gerechtigkeit an, sondern die Großherzigkeit des russischen Volks. Und wenn ich das tue, denke ich in erster Linie nicht an die Menschen, die noch hier zurückgehalten werden, sondern an ihre Frauen, an ihre Kinder, an ihre Eltern. Lassen Sie Gnade walten. Das war der Durchbruch. Die Kriegsgefangenen kamen wenige Wochen später nach Hause und Deutschland nahm wieder Beziehungen auf, diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion. Warum erzähle ich das? Nicht, ausdrücklich nicht, weil ich meine, mit einem Wladimir Putin könnte heute so ähnlich verhandelt werden wie damals mit Chruschtschow. Ich erzähle das, weil ich überzeugt bin, dass der dringend nötige Waffenstillstand eben nicht ganz allein auf dem Schlachtfeld errungen wird. Ein Waffenstillstand ist ja überhaupt noch nicht Frieden und überhaupt noch nicht das Ende einer Feindschaft. Ja, wir müssen der Ukraine helfen, sich zu verteidigen, auch mit Waffen. Ja, und ich weiß, das Schlachtfeld ist ein Ort, auf dem Feinde einander überhaupt nicht mehr als Menschen begegnen und auch nicht mehr als Menschen begegnen können. Darum ist es so wichtig, dass wir in diesem Krieg beharrlich auf Begegnungen bestehen. Wer, wenn nicht wir Christen, sollte das tun, auf Begegnungen, in denen wirklich menschliche Begegnung möglich ist? Und wenn sie noch so klein und unbeholfen und aussichtslos und sinnlos erscheinen, das hunderttausendfache Sterben muss doch aufhören. Feindschaften sind nichts Naturgegebenes. Mir fehlt gegenwärtig die Vorstellung, wie der Weg zu einer auch immer gearteten Versöhnung mit Russland aussehen kann. Aber Russland wird ja doch für immer unser europäischer Nachbar bleiben. Das, also diese Nachbarschaft, die ist ein Naturgesetz, aber nicht die Feindschaft. Der französische Offizier Etienne Bach hat nach dem Abendmahl nicht seine Uniform ausgezogen. Im Gegenteil, er hat sein Leben lang Uniform getragen. Er wurde kein Pazifist. Er hat erlebt, wie der Frieden scheiterte. Später hat er in der Résistance gegen die Nazis gekämpft. Und das internationale Versöhnungswerk, das er gegründet hat, war kein pazifistisches. Aber er hat verstanden, ohne Begegnung und ohne Aussprache und ohne damit zu rechnen, dass es eine unmögliche Möglichkeit, einen Moment geben kann, der alles ändert. Ohne das gibt es keine Versöhnung und ohne Versöhnung keine Chance auf Frieden. Liebe Gemeinde, lasst uns die Hoffnung auf den versöhnenden Kairos niemals aufgeben. In unseren kleinen menschlichen Beziehungen nicht und im Blick auf das große Weltgeschehen auch nicht. Ich jedenfalls hoffe auf den Kairos, in dem endlich ein Waffenstillstand in der Ukraine herbeiverhandelt werden kann. Ich hoffe, dass Gottes Geist Raum und Zeit eröffnet, in denen wirklich wird, was bisher utopisch ist. Ich gebe die Hoffnung auf Frieden nicht auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.